Heute beschäftigen wir uns mit Themen wie Mut, Gewissen und der Kraft der Menschlichkeit in Zeiten einer Diktatur. In dieser Folge geht es um den Widerstand gegen das NS-Regime.
Genau, und dieser Widerstand hatte viele Gesichter. Von stiller Weigerung über Flugblattaktionen bis hin zu Attentaten. Der Mut einzelner und kleiner Gruppen war enorm. Gleichzeitig war der Preis aber sehr hoch. Viele zahlten mit ihrem Leben.
Dazu noch, was sehr wichtig ist, Widerstand im Dritten Reich war nie einfach. Die Nationalsozialisten hatten ein totalitäres System errichtet, das alle Lebensbereiche durchdrang. Politik, Bildung, Medien. Alles unter Kontrolle der NSDAP. Die Gestapo, die geheime Staatspolizei, sorgte dafür, dass selbst kleinste Äußerungen gegen das Regime tödlich enden konnten.
Okay, aber fangen wir doch am besten mit der Frage an, was verstehen wir eigentlich unter Widerstand im NS-Staat?
Widerstand bedeutet Handlungen, die sich bewusst gegen die Politik oder Ideologie des Nationalsozialismus richten. Also nicht einfach nur Unzufriedenheit oder innere Ablehnung. Das konnte aktiver Protest, Hilfe für Verfolgte oder sogar der Versuch sein, das Regime zu stürzen.
Besonders am Widerstand in Nazi-Deutschland war, dass er aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen kam. Von Intellektuellen, Geistlichen, Arbeitern, Studierenden und Militärs. Er war nicht zentral organisiert, da dies vermutlich zu viel Aufsehen erregt hätte. Daher gab es viele parallel laufende Strömungen.
Ein bekanntes Beispiel für eine kleine Gruppe an Widerstandskämpfern ist die Weiße Rose, eine studentische Widerstandsgruppe aus München, deren Mitglieder man an zwei Händen abzählen kann. Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst und Professor Kurt Huber. Sie alle druckten und verteilten Flugblätter gegen das NS-Regime.
In ihren Flugblättern forderten sie zum passiven Widerstand auf und prangerten die Verbrechen der Nationalsozialisten an, besonders den Mord an den europäischen Juden. Ihr Motto war: Ein Verbrechen darf nicht zum Gesetz werden.
Dies hat jedoch nicht immer geklappt, denn im Februar 1943 wurden die Geschwister Scholl beim Verteilen eines Flugblatts in der Universität festgenommen. Nur wenige Tage später wurden sie hingerichtet. Ihr Mut ist bis heute ein Symbol des Gewissens.
Okay, dann machen wir weiter mit einem anderen wichtigen Zweig, und zwar dem militärischen Widerstand. Hierbei lässt sich vor allem der bekannteste Versuch, Hitler zu stürzen, nennen, was der Attentat vom 20. Juli 1944 war.
Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, brachte eine Bombe ins Führerhauptquartier der Wolfschanze. Die Explosion verletzte Hitler, jedoch tötete sie ihn nicht.
Das Scheitern hatte fatale Folgen. Rund 7000 Menschen wurden verhaftet, etwa 5000 hingerichtet. Die Täter sahen sich nicht nur als Gegner Hitlers, sie wollten Deutschland retten, bevor es völlig zerstört wurde.
Auch in der Kirche formierte sich Widerstand. Zwei Namen stehen hier exemplarisch dafür: Dietrich Bonhoeffer und Clemens August, Graf von Galen.
Bonhoeffer war Theologe, Mitglied der Bekennenden Kirche und früher Gegner des NS-Regimes. Er beteiligte sich sogar an Umsturzplänen, was ihn 1945 das Leben kostete. Er wurde im KZ Flossenbürg hingerichtet.
Clemens August, der Bischof von Münster, steht sinnbildlich für den Widerstand der katholischen Kirche. Ein Zitat aus seiner Predigt von 1941 spricht Bände. Wehe unserem deutschen Volke, wenn das heilige Gebot Gottes, du sollst nicht töten, nicht nur übertreten, sondern diese Übertretung sogar geduldet und ungestraft ausgeübt wird. Er verurteilt hier offen die Taten des Regimes und vor allem auch das Schweigen der breiten Bevölkerung.
Auch die Arbeiterschicht versuchte gegen das NS-Regime Widerstand zu leisten, beispielsweise mit Flugblättern, Sabotage oder geheimen Treffen. Doch es war ein fast aussichtsloser Kampf. Die Gestapo war brutal organisiert und kannte vor allem die Namen der Aktivisten.
Vor allen Dingen die Kommunisten und Sozialdemokraten versuchten, im Untergrund zu arbeiten. Doch ihr tiefes Misstrauen untereinander stand dem Widerstand lange im Weg. Erst ab 1935 reichte die KPD der SPD offiziell die Hand zur Bildung der Einheitsfront.
Beide Parteien riefen zur Einheit im Volke auf, zum gemeinsamen Kampf für Freiheit und gegen den Faschismus der Diktatur. Doch die Spaltung in der Arbeiterbewegung schwächte sie mit tödlichen Folgen. Der Arbeiterwiderstand bleibt ein Mahnmal für Solidarität.
Kommen wir vom Widerstand zum Erinnern. Was tun, wenn man herausfindet, dass ein naher Verwandter Täter im NS-Regime war? Der Autor Uwe Timm erzählt in »Am Beispiel meines Bruders« von seinem Bruder, einem SS-Mann, über den in der Familie jahrzehntelang geschwiegen wurde.
Auch Martin Pollack, dessen Vater ebenfalls zur SS gehörte, stellt sich dieser schwierigen Familiengeschichte. In »Der Tote im Bunker« sucht er nach Wahrheit und übernimmt Verantwortung für Erinnerung und Aufarbeitung.
Vor allem Orte wie die Gedenkstätte Berken-Belsen halten die Erinnerung an die Opfer wach. Erinnern heißt nicht nur gedenken, sondern auch Fragen stellen, aufarbeiten und Haltung zeigen.
Wichtig dabei ist, wir dürfen den Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht nur als historischen Teil betrachten, er ist ein moralisches Vermächtnis. Gerade weil er so selten und mutig war, erinnert er uns daran, dass selbst im Angesicht von Angst, Gewalt und totalitärer Macht Zivilcourage möglich ist. Genauso wichtig ist aber die Erinnerung an die Verbrechen. Sie dient nicht der Schuld, sondern der Verantwortung. Wer vergisst, was passiert ist, läuft Gefahr, dass es wieder geschieht. Gerade heute in Zeiten von wachsendem Extremismus ist es unsere Pflicht, hinzuschauen, zu erinnern und zu handeln. Erinnerung ist kein Blick zurück, sondern ein Appell für die Zukunft.